Ja, wie schon gehört, das ist mein Thema. Was wurde aus ihm, aus dem Simon von Kyrene? Das ist mit Ostern verbunden und das ist so ein bisschen der Nachklang zu Ostern. Was ist danach, wie ist es weitergegangen? Vor allem für einzelne Personen, für einzelne Menschen. Was wurde aus ihnen? Was haben sie da eine besondere Rolle gehabt und wie ist es weitergegangen? Und es sind ja manchmal auch Menschen im Hintergrund, die wir zwar kurz wahrnehmen, aber dann geht die Geschichte und die Aufmerksamkeit weiter zu anderen. Aber doch sind Menschen, die in einem Moment, in einer Situation mal kurz aufpoppen, wie man so neudeutsch sagt, auf einmal ganz wichtig und mitentscheidend für die ganze Situation, für das Reich Gottes. Und so ist es eben bei diesem Simon und das will ich uns heute zeigen. Und es geht los und geht weiter mit dem Bibelvers, in dem er erwähnt wird. Markus Kapitel 15, Vers 21. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. So dieser eine kurze Vers in der Bibel. Also bei so und so vielen Tausenden von Bibelversen ist es gerade einer, weniger als ein Promille. Und doch ist es sein Leben. Und für ihn war dieser kurze Moment in seinem Leben das Entscheidendste. Und er hat auch eine große Rolle gespielt in dem Großen und Ganzen. Es ist ja oft so, dass manchmal kleine Beiträge für das große Ganze auch eine wichtige Rolle spielen. Wer war dieser Simon von Kyrene? Also ein Mann von Kyrene, das ist eine Stadt und so wie man das früher gesagt hat, auch unsere Familiennamen sind oft damit verbunden, aus welchem Beruf oder aus welcher Stadt wir kommen. So war es eben auch bei ihm. Dieser Simon kam aus dieser Stadt Kyrene. Die liegt weit weg von Israel, im Norden von Libyen, etwa 1000 Kilometer von Jerusalem entfernt. Im Norden von Libyen, also im Norden von Frankreich, ein Afrikaner. Und hier in dem Bild, das ist aus einem neumodischen Bibelfilm herauskopiert, wird er als Schwarzer dargestellt. Das weiß man nicht. Aber weil er eben aus Nordafrika kommt und weil man das auch in den früheren Zeiten, in den ersten Jahrhunderten oft so vermutet hat, habe ich das übernommen. Es könnte sein, dass er ein Afrikaner war oder dass seine Haut schwarz war. Also das ist eine Vermutung, aber da bin ich nicht der Erste. Wie gesagt, das hat man schon ziemlich früh angestellt, dass es so hätte sein können. Ein Mann aus Kyrene. Vielleicht war er einer der Männer aus Kyrene, also Mehrzahl, Plural, einer von denen, die man da in diese Gruppe hineinstellt. Denn ein paar Bücher weiter in der Apostelgeschichte kommt eine Information, die damit in Zusammenhang steht. Apostelgeschichte 11, Vers 20, da ist davon die Rede, dass die Männer aus Kyrene die Ersten waren oder einer der Ersten, die sich bewusst an griechischsprachige Menschen gewandt haben, um ihnen das Evangelium zu erzählen. Also Vers 19, Apostelgeschichte 11, Vers 19 heißt es, da die jüdischen Gläubigen, die ja von Jerusalem nach Antiochien flohen, sie verkündeten die gute Botschaft nur den Juden. Das wird da extra betont. Und dann Vers 20, aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Griechen oder den griechisch sprechenden Menschen die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Auch hier so eine kleine Bemerkung mit einer großen Tragweite, denn der Schritt, das Evangelium nicht nur an das Volk Gottes der Juden zu geben, sondern darüber hinaus sich den sogenannten Heiden aus den Nationen zuzuwenden, den nichtjüdischen Menschen, das ist in der Theologie, in der Missionsgeschichte eine Riesenbarriere, ein Riesenschritt, den sie da gemacht haben. Und hier wird es erwähnt, fast zum ersten Mal erwähnt, dass das Evangelium an die Völker geht, von den Männern aus Kyrene. mag einen Zusammenhang geben mit dem Simon. Denn der war ja selber ein Fremder aus Kyrene, der zu Jesus fand. Und nun auch den anderen Fremden, Nichtjuden, das Evangelium erzählte. Er war ein Mann zwischen den Kulturen aus Nordafrika in Jerusalem. Da war er Ausländer, da war er Fremder, vielleicht sogar mit farbiger Haut. Er war zwischen den Kulturen und vielleicht hat er sich leichter getan als andere, selber eine Brücke zu schlagen zu diesen Menschen, die eben auch nicht aus diesem jüdischen, israelischen Volk stammen, sondern selber aus anderen Nationen, anderen Kulturen kamen. Da liegt eine gute Beobachtung drin, ein geistliches Geheimnis, dass es oftmals, auch heute noch, oftmals die Nichtdeutschen sind, die sich besonders den Ausländern zuwenden und aktiv sind, weil sie vielleicht eher ein Verständnis haben für Menschen, die am Rande der Mehrheitsgesellschaft sind, weil sie eher ein Verständnis haben für andere Kulturen, für andere Sprachen, für andere Sitten, für andere Denkweisen und weil sie sich vielleicht hineinfühlen können, wie ist es denn, wenn man in einer Gesellschaft irgendwie ein bisschen am Rande oder Sonderling ist oder eben ein Fremder, ein Ausländer. Er hat es selber erlebt, er kannte das, die Männer aus Kyrene kannten das und deswegen waren sie besonders befähigt und geeignet, die kulturellen Grenzen zu überwinden und den griechisch sprechenden Menschen das Evangelium zu bringen. Damals, heute, bis in unseren Gemeindebund, in unserem Gemeindebund Baptisten in Deutschland gibt es über 200 internationale Gemeinden oder Gemeindegruppen in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Ich habe extra nochmal nachgesehen, das geht dann alphabetisch von Amharisch bis Vietnamesisch. Ja, es gibt vietnamesische Gemeinden, liebe Helga. Und Amharisch ist die Sprache aus Äthiopien und dazwischen ganz viele andere Sprachen. Über 200 Menschen, die eben diesen kulturellen, diesen sprachlichen Hintergrund haben und selber besonders aktiv sind und viel besser geeignet als so manch anderer, unter diesen Volksgruppen eben das Evangelium zu verbreiten. Und sieh an, das hat eben schon bei Simon angefangen. Der Simon und dieser Vers, diese kurze Episode, diese kurze Geschichte, wird in den Evangelien mehrfach berichtet, mehrfach im Sinne von in drei der vier Evangelien, in den sogenannten Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas. Die drei Evangelien nennt man die Synoptiker, weil die vieles ähnlich haben, weil die einen gemeinsamen Blick haben auf die Oster- und auf die Jesusgeschichte und man nennt die halt so, die Synoptikern. Und in allen kommt vor diese kurze Episode von dem Simon aus Kyrene. Aber nur in Markus wird erwähnt, dass er der Vater von Alexander und Rufus ist. Diese kleinen Unterschiede bergen oft eine besondere Information oder eine tiefgängige Info oder was Außergewöhnliches. Also zu seinen Söhnen gelten Rufus und Alexander. Zunächst einmal, ja, links ist das von Alexander. Das ist eine Grabinschrift, das ist auch einfach außergewöhnlich. Man hat 1941 bei Grabungsarbeiten im Kidrontal, also bei Jerusalem, ein Gräberfeld entdeckt. Und da gab es ein extra Gräberfeld von Juden aus Kyrene. Also da gab es wohl mehrere, die von Kyrene in Israel und dort beerdigt wurden. Also ein Gräberfeld. Und bei einem der Gräber, das etwa aus dem Jahre 70, also etwa 40 Jahre nach Jesu Tod, bei einem dieser Gräber steht diese Inschrift Alexander, der Sohn Simon. Ist das nicht interessant? Also vorher bei Markus, Simon, der Vater von den beiden Jungs, und einer von den Jungs, der Alexander, wird hier extra erwähnt mit dieser Inschrift auf seinem Grab. Das macht man nicht einfach so. Das macht man, wenn in der damaligen Zeit der Simon von Kyrene bekannt war und wenn man wusste, und das ist sein Sohn und der dort beerdigt ist, das ist der mit dieser Geschichte von Simon, seinem Vater. Also ich finde sowas faszinierend. Das zeigt für mich auch viel von der Authentizität der Bibel, wie dort berichtet wird. Das sind so die menschlichen Geschehnisse, das ist so die Historie, wie es eben abgelaufen ist. Und an solchen Sachen kriegt man das immer wieder neu bestätigt. Und dann ist von dem Rufus die Rede. Das ist hier aber nicht sein richtiges Bild. Das habe ich aus dem Lexikon heraus und eine alte Darstellung, eine alte Heiligendarstellung von Rufus, von einem, weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, aber so wurde er eben in frühester Zeit schon dargestellt. Und Rufus kommt auch in der Bibel nochmal vor. Paulus erwähnt einen Rufus, wahrscheinlich diesen Rufus, sonst hätte man das namentlich unterschieden. Im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 13, in den Grußworten von Paulus, die auch so viel an Informationen beinhalten, am Ende von den Briefen. Ich weiß nicht, wenn ihr die Bibel lest im Neuen Testament und lest so einen Brief und am Ende kommen so Grußworte, der grüßt die, jener grüßt jene. Vielleicht lest ihr da immer so drüber hinweg. Man muss auch richtig sich theologisch ein bisschen reinknien, um da die interessanten Informationen rauszuholen. Also, und da heißt es, grüßt Rufus, den der Herr sich erwählt hat, sowie seine Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. So schreibt der Paulus nach Rom. Und der Überlieferung nach, also das ist jetzt nicht biblischer Kanon, sondern das ist so die Geschichte drumherum, wie sie überliefert wurde, ist dieser Rufus später mit Paulus nach Spanien gereist. Also die ist nicht bewiesen, ist aber die geschichtliche Vorstellung, dass es so gewesen sein könnte. Paulus war ja in Rom gefangen und er wollte ja immer nach Spanien, das steht in einem seiner Briefe, und vielleicht ist er dann tatsächlich, auch wenn es nicht mehr berichtet wird, zusammen mit diesem Rufus nach Spanien gereist. Die haben dort Gemeinden gegründet in Tortosa. Ihr lieben Spanier, gibt es diesen Ort Tortosa noch in Spanien? Gibt es noch die Stadt Tortosa in Spanien? Ja, danke. Also, und der Überlieferung nach hat eben der Rufus mit Paulus zusammen dort die erste christliche Gemeinde gegründet und dann auch in anderen Städten, in Narbonne und bei den Pyrenäen wird von ihm berichtet, bis hin nach Avignon. Und er wird gehalten als der erste Bischof von Avignon und ist dort um 90 in Frankreich, Avignon, gestorben und beerdigt. Um 90, also da war er vielleicht 60 Jahre alt, also 60 Jahre nach dem Erlebnis, nach dem Geschehen von seinem Vater, von Simon, etwa 60 Jahre später und als Bischof eben in Avignon gestorben. Ich habe ja vorhin erzählt, dass Simon diese eine Geschichte in allen drei Evangelien vorkommt und nur Markus besonders extra seine Söhne erwähnt, den Alexandros und Rufus. Und auch da, wenn man da ein bisschen nachgräbt, das macht diese Erwähnung, dass der Markus das extra erwähnt hat, ist ja nur dann sinnvoll und hat da vielleicht seinen Ursprung, dass die Leser des Markus-Evangeliums die persönlich kannten. Die wussten, wer Simon ist und wer Rufus ist und wer Alexander ist. Und deswegen wurde das nochmal erwähnt. Also, liebe Gemeinde Lörrach, die aus eurer Gemeinde so und so, und von dem der Vater, von dem wird hier berichtet. Man weiß ja, dass Markus seinen Bericht über Jesus, also das Evangelium, aufgeschrieben hat, indem er mit Petrus mitgezogen ist und er war sein Übersetzer und hat für ihn eben geschrieben, zuletzt auch in Rom. Und also er war wohl in Rom, der Markus, der das Evangelium geschrieben hat, und da hat er anscheinend den Rufus kennengelernt. Kein Wunder, in so einer kleinen Gemeinde, ach, du kommst auch aus Jerusalem, ach, du bist der Sohn von den Simon, dass man sich persönlich kennt und wenn man Grüße schreibt, das nochmal erwähnt. Vielleicht, wahrscheinlich kannte der Markus den Rufus auch schon vorher. Es ist ja eine hohe Mobilität, Beweglichkeit in der Zeit, gerade unter den ersten Christen, die zum Teil vertrieben, aber zum Teil auch eben viel in der im Römischen Reich umgezogen sind, also eine hohe Mobilität, der Simon aus Kyrene, Nordafrika, in Richtung Ägypten. Er war dann in Jerusalem, die römischen Soldaten haben ihn gezwungen, er kam vom Feld, sie haben ihn gezwungen, den Kreuzbalken von Jesus zu tragen. Und der Simon ist vielleicht wahrscheinlich in dem Zusammenhang gläubig geworden. Er hat das beobachtet, was da geschehen ist. Er ist wahrscheinlich gläubig geworden. Er war wahrscheinlich dann in der Jerusalemer Gemeinde. Und der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat, war ja auch in der Gemeinde in Jerusalem am Anfang. Johannes Markus als junger Mann. Also auch da haben die sich wahrscheinlich schon kennengelernt. Und der Zusammenhang mit Rufus und seiner Mutter, Paulus schreibt ja davon, kann man nicht so genau rekonstruieren, weiß man nicht, aber auf jeden Fall muss es eine enge und sehr persönliche Beziehung gegeben haben. Wenn Paulus schreibt, die Mutter von Rufus war auch für mich wie eine Mutter, hat auch mich versorgt mit Essen, Kochen, Haushalt, mit mütterlicher Fürsorge und Liebe. Und dass eben der Markus in Rom den Rufus wiedergesehen hat und dann zurückkommt und mit Paulus reist und Paulus dann den Römerbrief schreibt und Markus vielleicht wieder gerade in seiner Reisegesellschaft war und der Paulus den Rufus und seine Mutter ja eine enge Beziehung hat, schreibt er herzliche Grüße an den Rufus und seine Mutter. Der Simon wird hier nicht mehr erwähnt. Man kann sich das nur so erklären, dass er wahrscheinlich schon verstorben ist und dass eben die Mutter von Rufus da schon Witwe war und dass man daher den Simon in Rom nicht mehr erwähnt hat. Jetzt will ich noch ein paar inhaltliche Übertragungen und von der Bedeutung her ein paar inhaltliche Aussagen dazu machen. Zunächst einmal, wie es denn dazu kam. Also die römischen Soldaten haben Jesus zur Kreuzigung gepeitscht, der bricht unterwegs zusammen und die Römer sagen, also Jesus wird es nicht mehr schaffen bis zur Kreuzigung, der soll ja nicht vorher sterben an dem Tragen und schauen sich um und suchen sich einen aus und der wird gezwungen, den Kreuzbalken anstelle des Verurteilten zu tragen. Das war damaliges Besatzungsrecht. Die römischen Soldaten hatten ein Recht dazu. Die konnten das machen, die durften das machen. Wir erinnern uns an den Satz Jesus aus dem Matthäus-Evangelium: Wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Also wenn dich ein Besatzer, ein Römer, ein Soldat zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, ihm was zu tragen, dann mach das, geh sogar zwei Meilen mit ihm. Es ist war Zwang, es war ungerecht und es war auch hart. Es heißt ja, er kommt gerade direkt von den Feldern, der war wahrscheinlich auch müde und erschöpft und K.O., der Simon. Und der Kreuzbalken war schwer. Was hat er denn damit zu tun? Er ist ja nicht verwandt. Warum ausgerechnet er? Warum ausgerechnet ich? Vielleicht kennen wir so einen Satz, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Warum ausgerechnet ich? Oder wenn wir ungerecht behandelt werden. Warum ausgerechnet ich? Warum passiert mir das? Manchmal wird daraus etwas Besonderes, so in diesem Fall. Also der Simon von Kyrene, ein Mann, der zufällig anwesend war, zur falschen Zeit am falschen Ort oder vielleicht auch zur richtigen Zeit am genau richtigen Ort. So könnte man es ja auch sehen mit dem, was daraus folgte. Er spielte eine Rolle, eine entscheidende Rolle, dass Jesus seine Mission erfüllen konnte, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Der Simon mit all dem Zwang und Unrecht spielte eine kleine, aber ganz entscheidende Rolle, dass das am Ende möglich war. Seine Geschichte soll uns ein Vorbild sein und uns daran erinnern, dass manchmal scheinbar kleine Handlungen doch einen großen Einfluss haben können. Und das gilt auch für uns heute. Es gibt Situationen, da sind wir irgendwie im Alltag und wir machen irgendwie, wo wir denken, das hat auch keine größere Aussage oder keinen größeren Wert, aber wenn man etwas für Jesus tun, für das Reich Gottes, kann es sein, dass manchmal eine Kleinigkeit etwas ganz Entscheidendes auslöst. Der Simon ist dort dem Jesus begegnet. Wir wissen nicht genau, ob Simon bereits vorher von Jesus gehört hatte oder ob er von den Wundern wusste. Wie auch immer, die Römer zwangen ihn, das Kreuz an Jesu Stelle zu tragen. Ist eine ungewöhnliche Haltung, wenn man das theologisch betrachtet, passt gar nicht in unser Gottesbild. Denn normalerweise wissen wir ja, Jesus trägt unsere Lasten. Das ist ja auch das, was wir manchmal beten und vom Glauben her wissen. Jesus trägt meine Last, meine Sündenlast und auch meine Lebenslast. Hier ist es gerade mal umgekehrt. Jesus ist schwach, verwundet, verachtet und hier ist einmal für einen kurzen Moment vertauscht und der Simon trägt die Last von Jesus. Und es gibt eine besondere Beziehung, eine besondere Gemeinschaft und Solidarität zwischen den beiden. Zu zweit war die Last des Kreuzes nämlich leichter und erträglicher, und das kann man jetzt gerne übertragen auf unsere heutige Zeit und auf unser Leben. Denn in ähnlicher Weise können wir sagen, dass in unserem Leben sind Momente, wo die Last unseres Kreuzes, unser Lebenslauf, sehr schwer ist und uns niederdrückt. Krankheit, Beziehungsprobleme, berufliche Sachen, wie auch immer. Und wie gut ist es dann, wenn jemand da ist wie Simon, der mit uns geht, der zuhört, der anpackt, der Trost spendet, der mitträgt. Möge die Geschichte von Simon von Kyrene uns daran erinnern, dass diese Gemeinschaft und das Helfen, die Solidarität, gerade in den schweren Zeiten, in unseren schweren Zeiten, von unschätzbarem Wert ist. Und vielleicht gibt es ja auch Situationen, wo du für jemand anderen ein Simon bist. Und noch interessant, Simon geht ja hinter Jesus her. Also die Situation, wenn man sich die so vorstellt, er muss also das Kreuz nehmen und Jesus wird weiter vorangeführt, die römischen Soldaten mit der Peitsche und so weiter. Und Simon geht ihm hinterher. Er trägt das Kreuz und geht ihm hinterher. Das könnte uns doch gleich an einen besonderen Satz von Jesus erinnern. Und das könnte uns doch das anschaulich machen, wie wir Christen unserem Jesus, unserem Christus nachfolgen. Da ist also ein Mann, kommt von der Arbeit mitten aus dem Alltag gerissen, gar nicht vorbereitet, hat keine Ahnung, wie nah er Gott ist in dieser Situation. Und wahrscheinlich hat er dann hinterher alles auch beobachtet, wie es weiterging mit Jesus und dass er gestorben ist. Und vielleicht hat er sich gefragt, wer ist denn dieser Jesus, für den ich das Kreuz habe tragen müssen und so weiter. Aber man könnte auch mal diesen kurzen Gedankensplitter sich auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt ja mal im Lukas-Evangelium, das sagt Jesus zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nimmt das Kreuz auf sich und folge mir nach. Und der Simon war der Erste, der das getan hat. Gezwungenermaßen, aber mit weitreichenden Folgen für ihn, für seine Kinder, für das ganze Erlösungswerk und für die Gemeinden in verschiedenen Städten. Ich vermute mal, dass das das Leben von Simon verändert hat für den Rest, für alle seine Tage. Und bei der Übertragung auf uns heute lernen wir daraus, wie wichtig jeder Einzelne ist, wie wichtig du bist. Und ob du jetzt müde vom Feld kommst oder wie auch immer, am Simon merken wir, jeder Einzelne, du bist wichtig. Und es gibt manchmal Momente, die haben eine große Bedeutung. Eine große Bedeutung im Reich Gottes. Und selbst Negatives, Also er wurde ja gezwungen, er hat es ja nicht gerne und nicht freiwillig gemacht. Es war ein Unrecht, das ihm widerschehen ist, etwas sehr Negatives. Selbst aus so etwas kann manchmal etwas ganz Positives werden und etwas Großartiges daraus hervorgehen. Und noch etwas möchte ich als Lernkurve für uns mit herausnehmen. Simon, der Ausländer aus Nordafrika, und ihr anderen, lieben Ausländer, aus welchem Land ihr auch immer kommt, ihr seid besonders wichtig, weil ihr Brückenbauer seid zu anderen Kulturen. Und ihr habt da eine Fähigkeit, die andere sich mühsam aneignen können, müssen und vielleicht trotzdem nicht so gut sind. Aber ihr habt es von Haus aus mitbekommen, wegen eurem Lebensweg. Ihr seid die besten Evangeliumserzähler unter anderen Ausländern oder unter Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft irgendwie am Rande sind. Weil ihr könnt euch einfühlen, ihr habt eher ein Verständnis für interkulturelle Kommunikation, was für ein schönes Wort, und für Brücken bauen zu anderen Menschen. Ihr könnt es von Haus aus besser als die meisten anderen. Jetzt zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen. Irgendwie, ich bringe es zwar zum Schluss, aber eigentlich ist es kein Thema, das ist ein bisschen heikel und das ist kein Thema mit Happy End, sondern ein schwieriges Thema. Und wenn ihr bis jetzt sagt, oh ja, schön, vielleicht ändert sich das dann gleich, ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich möchte es trotzdem mal ansprechen und sagen, weil sich das hier auch aufdrängt. Ein Thema, das die meisten von uns irgendwie betrifft. Die Söhne von Simon werden also auch gläubig. Sie sind Christen geworden. Der Vater, der Simon, so können wir es nach den Indizien wohl sagen, ist an Jesus gläubig geworden, ist Christ geworden, gehörte zur Gemeinde, folgte Jesus nach, und seine Söhne Alexander und Rufus auch. Und das ist ja so ein gewisses Spannungsfeld zwischen Vater und Söhne, zwischen Eltern und Kinder. Das betrifft insofern alle, nämlich das Spannungsfeld mit unseren Kindern. Werden unsere Kinder auch einmal den Weg des Glaubens gehen? Toll, beim Simon war es so. Aber wir wissen ja, bei vielen ist es schwieriger oder anders und so weiter. Und ob wir nun auf gleicher Ebene haben unsere Geschwister, die vielleicht nicht alle gläubig sind, oder Kinder haben, wo nicht alle gläubig sind, oder das nur kennen, oder ihr jungen Leute, vielleicht spricht euch das auch an. Für die Eltern ist es so eine Besonderheit, wenn die Kinder gläubig werden, wird man jetzt bloß Christ, weil die Eltern sich drüber freuen, um denen eine Freude zu machen, oder weil man in jungen Jahren noch besonders lieb und gehorsam ist. Auch von der Seite gibt es ein Spannungsfeld. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und also wie gesagt, da gibt es jetzt keine Antwort. Ich will nur sagen, dieses Thema kommt bei Simon indirekt vor und dieses Thema betrifft viele von uns. Und es gibt keine richtige Antwort und es gibt auch kein Patentrezept und so weiter. Aber man kann sagen, wir können beten zu Gott, dass er auch unseren Kindern hilft, selber eine eigenständige Entscheidung, eine tragfähige Entscheidung zu treffen, dass sie sich entscheiden für den Weg als Christen, als Gläubige, das auch ausleben mit Taufe, mit Gemeinde, mit Mitarbeit, mit all dem, was zur Nachfolge dazugehört. Wir können dafür beten, aber wir können es nicht erzwingen und nicht machen. Und es gibt auch keinen Rückfluss für uns als Eltern. Und trotzdem spielen wir eine Rolle mit in diesem ganzen Prozess. Also ich habe ja schon angedeutet, das ist ein schwieriges Thema. Und es gibt keine Patentlösungen. Aber es gibt eine Hoffnung. Diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Und zu ihm können wir beten. Gott segne uns. Amen.